Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Jonas.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Und ja, wir schauen auf die Woche 3, das kommende Spiel gegen die Miami Dolphins. Die Seattle Seahawks wieder zu Hause, 2-0, ungeschlagen. Da könnte die Laune nicht besser sein, genauso wie beim geschätzten Kollegen Thomas, den ich mir eingeladen habe. Moin, moin.
Servus, Gute und Hallo, Herr Jonas. Ja, die Laune ist bestens bei 2-0. Vor allen Dingen, ich habe eine Statistik gelesen, dass wenn ein Team 2-0 in die Saison startet, du eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 64% hast. Das fand ich mal richtig ermutigend, so als Start ins Wochenende.
Auf jeden Fall, das ist interessant. Also 64% quasi zu zwei Dritteln stehen die Seahawks jetzt in den Playoffs, oder was?
Wir können jetzt quasi stop the count. Also wir hören.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, waren nur die Patriots und die Broncos, aber hey, 2-0.
Ja. Ja, dann lassen wir das Ganze hier einfach und verabschieden uns dann bis Januar, ne, in Playoffs. Ach. Und ja, macht's gut. Bis dahin. Nein, Quatsch. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber da sind ja noch, für mich nicht alles täuscht, 15 Spiele zu spielen in der Regular Season. Mittlerweile sind es 17, ne? 18 Wochen plus eine Bye Week plus, genau. Ja, und bevor denn das dritte Spiel in dieser Regular Season ansteht, schauen wir mal, was denn im Laufe der Woche sonst noch so passiert ist, und zwar in den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Und da geht der Blick natürlich als erstes auf den Injury Report. Und für alle die, die jetzt kein Glas Wasser in der Hand haben, denen empfehle ich das auch so zu lassen, weil wenn man auf den Injury Report von Donnerstag guckt, wir nehmen am Freitag auf, also von gestern, stehen da sage und schreibe 20 Spieler auf dem Report. Also das ist fast der halbe Roster. Ja, wir gehen jetzt nicht auf alle ein, weil das würde dann doch den Rahmen dieser Aufnahme sprengen. Zwei Spieler, auf die man schauen kann, ist zum einen Uchenna Nwosu, der weiterhin mit einer Knieverletzung ausfällt und auch die letzten zwei Tage nicht trainiert hat. Und auf der anderen Seite dann unser Starting Running Back Kenneth Walker, der weiter mit einer Oblique-Verletzung, also das ist so, ja, so Bauchmuskelbereich, ebenfalls der einzige Spieler war, der auf dem Bericht stand, der nicht trainiert hat, genauso wie Nwosu. Und da kann es natürlich sein, dass Walker ausfällt, auch gegen die Dolphins. Das hatten die Seahawks ja schon nach dem Spiel gegen die Patriots so angedeutet, dass sie da sehr konservativ vorgehen könnten. Und ja, das scheint wohl auch so zu sein, dass das K-9 gegen Miami nicht spielen wird. Ist also wieder Zach Charbonnet-Time. Was meinst du, ist das der richtige Ansatz, Walker rauszulassen erstmal noch und ihn wirklich ausheilen zu lassen, anstatt ihn jetzt reinzuwerfen?
Gut, ich glaube, Bauchmuskeln haben wir beide nicht so viele, aber kann mir durchaus vorstellen, beim Running Back brauchst du die auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich, die Saison ist ja noch lange und Walker ist ja als das Workhorse der Seahawks bekannt, versuchen, das wirklich tatsächlich so ausheilen zu lassen, beziehungsweise konservativ anzugehen. Es ist natürlich dann so, dass das Laufspiel unsererseits ein bisschen eindimensional wirkt. Also es ist ein anderer Stil von Running Back, wenn Zach Charbonnet auf dem Platz ist, wissen wir selber. Ich stelle mir halt nur wirklich die Frage, was hat denn McIntosh irgendwie getan, damit er so überhaupt nicht spielen darf? Also ich hoffe jedes Mal, dass er sagt, jetzt zeig mal aber mal was und jetzt kommt aber mal was. Aber ich meine ganz ehrlich, wir sind ja nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz. Von daher wird es schon einen Grund haben, warum du dann sagst, naja gut, dann setze ich einseitig auf Charbonnet. Wie gesagt, wir brauchen Walker noch. Von daher ist es, glaube ich, ohne dass ich jetzt medizinische Expertise habe, richtig zu sagen, nichts riskieren. Mal gucken, was noch kommt.
Sehe ich genauso. Und das Thema Walker, Charbonnet, McIntosh gehen wir gleich auch in den Matchups nochmal an und werfen da nochmal einen detaillierteren Blick drauf. Wo wir nochmal auch einen Blick drauf werfen können, ist der Practice Squad der Seahawks. Da hat das Team unter der Woche 2 Spieler entlassen, unter anderem Defensive Tackle Quinton Bohana. Der sagt uns jetzt nicht viel, aber der andere Spieler, der nicht mehr auf dem Practice Squad ist, ist Safety Marquise Blair. Vor der Saison oder im Training Camp noch zurückgeholt, nach einem Jahr Football-Pause komplett, von den Seahawks damals in der 2. Runde gedraftet, aber auch der neue Coaching-Staff scheint sich mit ihm nicht anfreunden zu können. Und dafür haben die Seahawks Wide Receiver Miles Boykin und Running Back Britton Brown in den Practice Squad geholt. Brown könnte auch so ein bisschen Ansatz sein, dass George Holani wahrscheinlich nochmal ins Roster geholt wird am Sonntag als dritter Running Back und dann nochmal in die Richtung Walker-Verletzung gehen, dass das da so schnell nicht ausheilt. Und eine andere News, es kann sein, dass die Seahawks in naher Zukunft 3 neue Hall of Famer kriegen. Die Hall of Fame hat nämlich unter der Woche die Wählbarkeit fürs Frühjahr bekannt gegeben, oder die Spieler, die zum ersten Mal wählbar sind. Und darunter sind Marshawn Lynch, Earl Thomas und Cam Chancellor. Hall of Fame ist ja immer so, 5 Jahre nach deinem Karriereende bist du eligible, also wählbar. Und wenn du auf diese Liste guckst, auf die 3 Jungs, wer kommt denn beim ersten Mal rein? Und da kommt gar keiner von den 3 rein. Was meinst du?
Was habe ich denn die Woche gelesen, wo uns in der Gruppe, dass jemand schreibt, verdammt, mit den Spielern bin ich auch gewachsen. Da merkt man nur, wie man geworden ist, wenn du jetzt schon sagst, 5 Jahre schon vorbei. Ich glaube, aus erzieherischen Gründen, das mag die NFL, glaube ich, ganz gerne, so vom Saubermann-Business, glaube ich, kommt Earl Thomas erstmal nicht da rein. Sportlich wollen wir das jetzt mal erstmal nicht bewerten. Ich glaube, das wird nicht passieren. Wenn du siehst, bei all den Werbevideos, die NFL macht, oder bei der Omnipräsenz von einem Marshawn Lynch, allein von den Popularitätswerten her, müsste er reinkommen. Ich glaube, vom sportlichen Wert würde ich, wenn ich einen picken würde, tatsächlich am ehesten Cam Chancellor nehmen. Tippe ich, würde ich sagen, letztbeidere genannte auf jeden Fall. Chancellor vielleicht sogar direkt am Anfang. Was meinst du?
Ja, sehe ich auch so. Also kann ich dir vollkommen folgen. Vollkommen. Ja, Earl Thomas ist natürlich in den letzten Jahren nicht mehr positiv spielerisch aufgefallen. Da denke ich auch, dass die Hall of Fame Wähler, die sind ja Journalisten, wenn mich nicht alles täuscht, da einen Weg drumherum machen. Marshawn Lynch natürlich ist er Poster-Child so dieser Generation damals, auch der Expansion, nenne ich es mal, in andere Märkte rein. Also wie du schon sagtest, wir sind quasi mit denen aufgewachsen. Damit ist die NFL auch in Deutschland groß geworden. Und ja, leider vom Sportlichen, genau, Cam Chancellor, auch eine Karriere, die viel zu früh geendet hat. Ja, aber am ehesten sehe ich tatsächlich Lynch drin. Chancellor hat, glaube ich, das ist sehr, die Wähler sind da auch sehr statlastig. Also da kann es sein, dass sie, dass Chancellor nicht, das hört sich jetzt komisch an, aber nicht genug geleistet hat. Klar hat er einen Super Bowl gewonnen und war mit einer der Anführer der Legion of Boom. Aber er war jetzt nicht so der große Stat-Guy. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass Lynch auf jeden Fall reinkommt und Chancellor ihm denn dann folgen wird. Aber auch erst in den nächsten Jahren, ich glaube, davor kommt vielleicht noch ein Richard Sherman rein. Und je nachdem, wie lange Bobby Wagner es noch macht, kann ich mir auch vorstellen, dass er vor Chancellor noch reinkommt. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hat Kenny Easley damals gewartet? Ich glaube, der war dann irgendwann Legacy-Player, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Jahre nach seinem Karriereende.
Das hat lange gedauert, ja. Ich guck mal, ob es noch rauskriegt.
Ja, du, alles gut. Aber da kann ich mir vorstellen, dass es bei Cam Chancellor ähnlich ist. Ja.
Von 2017 aufgenommen.
Wie bitte?
2017 aufgenommen.
Ja, genau. Und wann hat er aufgehört? Irgendwann Ende der 80er oder so. Ja, über 20 Jahre, 25 Jahre. Also, ja, hoffen wir, dass es bei Cam nicht ganz so lange dauert. Dann gehen wir von den Hall of Famern, von der Vergangenheit zur Gegenwart und schauen einfach mal, was denn diese Woche der Spieltag gegen die Miami Dolphins so bringen wird.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, da habe ich es gerade schon angesprochen. Der Gegner am Sonntag im Lumenfield zu Hause unter den Bögen vor der Skyline von Seattle sind die Miami Dolphins. Und ich habe das, glaube ich, vor 2 Wochen irgendwie so unfreiwillig eingeführt, eine neue Kategorie namens State of the Gegner. dass wir einfach mal über den Gegner sprechen. Und da ist natürlich ein absolut vorherrschendes Thema, und zwar das Thema Tagovailoa, der Franchise-Quarterback der Dolphins. Ja, wieder eine Gehirnerschütterung, die 3. oder 4. innerhalb von 23 Monaten. Was sagen wir dazu?
Was sagen wir dazu? Also ich meine, es gab ja die Diskussion auch unter der Woche, dass diverse Coaches oder Experten ihm auch geraten haben, hier beend mal lieber deine Karriere, weil es gibt ein Leben nach dem Football. Ich meine, es ist halt frappierend, dass du das so oft hast. Also es ist auch eine gewisse, ja, wie soll man sagen, Unbelehrbarkeit teilweise auch in seinem Spiel da, immer mit dem Kopf voraus, immer dem Risiko folgend, wo du dann sagst, er hat's halt auch schon drauf, gar keine Frage. Wenn du dir die offensiven Statistiken anguckst, bis zu seinem Knockout, sage ich jetzt mal, das sieht doch alles gut aus, aber es kommt halt immer wieder. Und klar wird dann Bruch drin sein im Spiel, wenn du Tua durch Skylar Thompson jetzt ersetzen wirst. Wir hatten gerade vorher schon drüber gesprochen. Wir sehen gegen Backup-QBs immer scheiße aus. Egal ob Mason Rudolph oder was hatten wir, Josh Dobbs und Red Rifle letztes Jahr?
Ja, Andy Dalton, genau.
Die Dalton, ich krieg da schon ins Grausen. Aber ja, auch ein Skylar Thompson, der wird wissen, wie ich ein Waddle oder ein Tyreek Hill einsetzen muss. Und von daher, klar, das hat uns durchaus bei den Wettanbietern ja auch dann deutlich zum Favoriten gemacht, der Ausfall. Ob ich das so klar sehe, weiß ich noch nicht. Aber es ist schon frappierend, wenn du siehst, wie Tua da Jahr für Jahr wirklich sein Leben riskiert. Das muss man ja einfach so sehen. Weil ganz ehrlich, Football ist toll, aber ist halt nicht alles, ne?
Absolut. Das habe ich auch in einem Dolphins-Podcast die Woche schon mal gesagt. Da wurde mir auch diese Frage gestellt. Das ist, auf der einen Seite sind es natürlich immerhin Sportler, die super ehrgeizig sind und die wirklich in der Hochzeit ihrer Karriere davon zu überzeugen, dass sie doch jetzt auf die nächsten 60 Jahre ihres Lebens gucken mögen, ist schwierig, aber ja, die Art und Weise, dass er wirklich, also 4 Gehirnerschütterungen innerhalb von knapp 2 Jahren. Das mag jetzt noch gut ausgehen, aber wie gesagt, du weißt nicht, wie es in 5 Jahren aussieht oder in 10 oder in 20. Und ja, ich bin auch kein Arzt, aber es sieht schon nicht gut aus. Wobei man auch sagen muss, du hattest Skylar Thompson gerade angesprochen, die Dolphins stehen jetzt gerade bei 1-1, also ein Spiel gewonnen, eins verloren, das letzte gegen die Bills zu Hause, 31-10. Und da sah selbst ein fitter Tour irgendwie nicht so richtig kompetitiv aus. Ich glaube, in der Zeit, bevor er rausgegangen ist aus dem Spiel, hat er, glaube ich, 3 Interceptions geworfen oder so. Ja. Schwierig. Also ich denke, leicht wird's nicht, aber wie du schon angesprochen hast, wird die Chancen vielleicht doch noch ein bisschen erhöhen auf einen 3-0 Start, auf einen Sieg. Wir werden uns das anschauen. Wenn man nochmal so in die Historie zurückblickt, haben die Seahawks tatsächlich was aufzuholen, weil sie spielen jetzt nicht so oft gegen die Dolphins, aber so häufig haben sie jetzt auch noch nicht gewonnen.
10-6 steht's da für Miami. Und ich habe mal geschaut, das letzte Aufeinandertreffen in Seattle war ein grauseliges 12-10. Also zwar ein Sieg, aber 4-4, Field Goal.
Stand da, ja.
Ja, grauselig und ein Touchdown der Dolphins von Ryan Tannehill.
Ach du, ja. Okay.
Ja, grauseliges Spiel. Ich erinnere mich noch. Das war furchtbar.
Genau. Ja, an das letzte Spiel gegen die Dolphins kann ich mich auch noch erinnern. Das war 2020 in der Pandemie. Alle irgendwie an der Sideline mit Maske und irgendwie gefühlt 5000 Zuschauer in Miami. Aber auch ein grandioser Touchdown von DK Metcalf, der da die Miami-Verteidiger wie kleine Kinder hat aussehen lassen und ich glaube, dem letzten vor der Endzone noch so einen richtig schönen Stiffarm verpasst hat. Und ich hätte, glaube ich, nichts dagegen, wenn diese Siegesserie von zwei Spielen denn am Sonntag auch ausgebaut wird. Und worauf es dann ankommt, schauen wir jetzt einfach mal auf die Matchups. Wir haben das in dieser Saison ein bisschen vereinfacht und schauen jetzt einfach nochmal so grob drauf, Offense gegen Defense jeweils. Und da haben wir natürlich die Seahawks Offense gegen die Dolphins Defense und das große Thema Offensive Line. Die hat sich gegen die Patriots zwar verbessert gezeigt, aber war jetzt noch nicht so richtig solide, oder? Wie siehst du das?
Licht und Schatten, so würde ich es betitulieren. Ich glaube, es war Henry, wo er in der letzten Folge auch zu Recht gesagt hat, naja gut, wirklich Support von der O-Line hat das Laufspiel auch nicht wirklich bekommen. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wir dürfen ja nicht immer nur den Fehler machen zu sagen, ja gut, dieses eigene war nicht so gut. Vielleicht hatte auch der Gegner einfach einen guten Plan, wie man einander auscoacht. Ich glaube mal, ja, wenn wir eine komplette O-Line zur Verfügung haben, die mal gesund ist, dann sieht das deutlich besser aus. Haben wir ja schon gesehen, wie das funktionieren kann, aber leider ist kein Wunschkonzert. Von daher glaube ich, blöde Phrase, aber muss man, glaube ich, so nehmen, wie es ist. Muss tatsächlich von Spiel zu Spiel gucken und aus den Fehlern lernen und ja, die kleinen Dinge abstellen. Von daher, ich bin schon bei dir, wenn du sagst, das wird eher ein Pass als ein Laufspiel mangels Personal. Aber gut, schauen wir mal, was wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so einer dieser positiven Punkte, die ich aus dieser Saison bisher gezogen habe, sowohl offensiv als auch defensiv. Was wir ja vorher aus den letzten Carroll-Jahren gar nicht kannten, dass sich die Unit sowohl Offense als auch Defense auf eine neue Spielsituation einstellen kann oder auch auf ein ganz, ganz neues Spiel. Also diese Adjustments waren ja in der Carroll-Zeit gar nicht da. Und dann können wir einfach mal auf Gino gucken gegen die Patriots. 327 Yards durch die Luft, 44 Würfe. Das zeigt dann auch, wie wenig aufs Run-Game gesetzt wurde. 33 Bälle angekommen. Aber alle diese 44 Würfe waren on target. Da war ein Ball bei gegen Kyle Duggar. Der war so ein bisschen turnover worthy, aber ja, Ansonsten auch wirklich alles gut. Gino jetzt unter anderem für den Air Player of the Week in Woche 2 nominiert worden auch. Und wenn wir eben diese Adjustments ansprechen, ist Gino mittlerweile der Quarterback in der NFL, der am zweitschnellsten den Ball wegwirft, irgendwie in 2, irgendwas Sekunden, damit der Pass Rush nicht bei ihm ankommt und er die Schwächen der O-Line da so kaschieren kann. Und das ist eben genau eins dieser Einstellungen oder dieser Adjustments, die Offense unter Grubb da getroffen hat.
Ich wollte gerade sagen, also zum einen, Gino schafft es, obwohl er immer wieder eine wechselnde O-Line vor sich hat und obwohl er immer wieder Druck bekommt, mal mehr, mal weniger. Ryan Grubb scheint es aber auch direkt schon im Trainingscamp geschafft zu haben, ihm so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre hinzubringen und, sage jetzt mal, offensive Variationen ihm zur Verfügung zu stellen, dass er eine gewisse Variabilität drin hat. Also wir hatten es ja gegen die Patriots gesehen, du hattest sowohl DK als auch JSN, die Superstats hingelegt haben, die aber auch alle da waren, wenn man sie gebraucht hat und Stichwort da war, auch wenn Tyler Lockett da abgetaucht ist, aber in den wichtigen Situationen war er halt trotzdem da und man findet eine gewisse Variabilität, obwohl es sehr passlastig ist. Also wirklich ausrechenbar ist es nicht, du weißt, was kommt, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal schauen, rein von den Namen her, Secondary von den Dolphins, ist halt jetzt auch ein anderes Kaliber, wenn du da siehst, Jalen Ramsey oder Kyle Fuller, also Ramsey, Metcalf, da war doch mal was. Also könnte interessant werden. Mal schauen.
Absolut. Also bin mir nicht sicher, doch, bin mir ziemlich sicher, wiederhole es da gerade nochmal. Du hattest DK und JSN angesprochen. Letzte Woche gegen die Patriots war es zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte der Seahawks, dass tatsächlich zwei Wide Receiver in einem Spiel 10 oder mehr Catches und 100 Yards oder mehr hatten jeweils. Also da ist der Fokus auf das Passing-Game, und wenn sich die gegnerische Defense dann darauf einstellt, kann es natürlich sein, dass sich vielleicht, also alles im Konjunktiv, Lücken im Run-Game ergeben. Du hattest es soeben schon mal angesprochen. Da sah Zach Charbonnet gegen die Patriots nicht gut aus. Er hatte in der Overtime hat er mal einen guten Run über außen gehabt, der auch sehr wichtig war und ich glaube für einen First Down gesorgt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten war da nicht viel.
Nee, da war nicht viel. Und wie gesagt, die Saison ist erst 2 Spiele alt. Wir stehen bei 192 Rushing Yards. Das ist nicht viel. Im Schnitt 3,7 Yards. Aber dafür immerhin 3 Rushing Touchdowns. Also.
Eins von Gino.
Ja, richtig. Ein noch von Charbonnet. Also ab durch die Mitte aus kurzer Distanz. Der viel gescholtene. Aber, also so ausrechenbar, dass das scheinen mag, sage ich jetzt mal. Es ist nicht wirklich existent, es wird sich auch daran nicht viel ändern. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, Tackle-Maschinen haben die Dolphins jetzt auch nicht. Aber warum solltest du, wenn du jetzt eine Offensive hast, die sehr passlastig ist und nicht funktioniert, warum solltest du die jetzt mangels Personal plötzlich umstellen? Also es wäre jetzt auch never change a running system, töricht, das ausgerechnet jetzt zu machen.
Absolut, wobei sich dann halt wirklich die Frage stellt, ja, die O-Line hat da nicht viel freiblocken können in der Mitte, und Zach Charbonnet ist eben dieser berühmte Downhill-Runner, wie man auf Englisch so schön sagt. Und was ist denn mit Kenny McIntosh? Der sah in der Preseason sehr agil aus und ist meiner Meinung nach jemand, der auch mal so Outside-Runs ansetzen kann, eben weil er so agil ist. Und ein Problem, was man gesehen hat, ist dann auch die Tatsache, wenn das Run-Game funktioniert oder eben nicht funktioniert, können die Seahawks auch kein Play-Action-Game laufen. Und da ist Gino halt extrem gut, und dadurch nimmst du dir halt so eine offensive Komponente auch weg, ne?
Das auf jeden Fall. Und du hast ja auch schon mal angesprochen, die Miami Rushing Defense gegen Buffalo zuletzt 7,1 Yards pro Lauf zugelassen, und man fragt sich halt, wo soll der jetzt hierher kommen in dem Fall? Also mit irgendeinem Finesse-Spielzug, Charbonnet auf jeden Fall immer dafür gut, dass er da was bringt, aber ohne den Powerrunner schlechthin sehe ich das einfach nicht. Zumal du, wie gesagt, du hast ja gerade schon angesprochen, O-Line immer mal ein bisschen wackelig, neu formiert, dass da der große Support dagegen kommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Glaube aber, wenn ich mir das jetzt mal anschaue, es wird sich viel fokussieren auf die Matchups beidseitig, Receiver gegen Cornerbacks, weil auf beiden Seiten sind welche, die da richtig was können. Und wenn wir jetzt sagen, Laufspiel auf der einen Seite schwierig, die Dolphins bringen mit Devon Achane jemanden als Running Back hin, der jetzt, ich glaube, 3,7 oder 3,8 Yards im Schnitt hat, aber der kann auch Bälle fangen, so ist nicht. Letztes Wochenende gegen die Patriots waren unsere Tight Ends komplett abgetaucht, geblockt. Haben sie hin und wieder mal. Noah Fant fiel durch Flutschfinger auf. Aber ich glaube, das ist so ein Bounceback-Spiel. Also wenn ich jetzt so einen Tipp abgeben könnte, so eine Bold-Prediction, würde ich sagen, das ist so ein Spiel, wo einer aus der Gruft rauskommt. So einer wie Noah Fant, wo mit dem keiner rechnet, wo dann plötzlich sagt so, hallo, ich bin auch noch da. Also Tight Ends ist ja auch so eine Positionsgruppe, die auch in Ryan Grubb früher in College und sonstigen Zeiten durchaus wusste, wie er die einzusetzen hat. Ich habe es diese Saison noch nicht viel gesehen. Vielleicht jetzt so eine Situation, wo man sagen kann, hallo, wir sind auch noch da. Ich weiß nicht, ob du da auch so ähnliche Gedanken hast oder ob ich da komplett daneben liege.
Nee, es ist schon sehr ähnlich. Also hast du natürlich vollkommen recht. Die Frage stellt sich natürlich, okay, wie sieht der Gameplan aus? Ne? Die Pass, die der Dolphins hat letzte Woche gegen die Bills ein 107er Rating gegen Josh Allen zugelassen, und der hat nicht viel geworfen. Der hatte irgendwie 19 Würfe und hat 13 angebracht und hat das wirklich sehr, sehr kontrolliert gemacht. Dadurch bist du dann natürlich ausrechenbar, ne? Weil die Dolphins dann sehen, ja, das Passspiel hat gut funktioniert, okay, dann nehmen wir den Seahawks jetzt das Passspiel mit, öffnet das Running Game. Du hattest auch das Matchup, das ewige Matchup, DK Metcalf gegen Jalen Ramsey angesprochen. Auch da wird natürlich darauf zu achten sein. Ramsey spielt jetzt nicht die beste Saison, hat jetzt in den ersten zwei Spielen zwei Big Plays zugelassen. Aber gegen Metcalf ist er immer noch mal anders motiviert. Ja, da werden sich bestimmt Lücken im Run Game ergeben. Die Frage ist natürlich, können die Seahawks das ausnutzen oder werden sie eben da einseitig geschemt? Und ja, das schauen wir uns an. Auf der anderen Seite haben wir dann die Seahawks Defense gegen die Dolphins Offense. Das hattest du so eben auch angesprochen. Und da ist es eben auch dieses Matchup, ne? Seahawks Secondary mit Tariq Woolen, der bisher in der Saison nur 25% Completions zugelassen hat. Eine Interception schon, also wirklich richtig gut. Dazu noch Devin Witherspoon als anderer Cornerback und Trey Brown, je nachdem, ob Spoon dann auf der Nickel-Position spielt. Die treffen jetzt allerdings zum ersten Mal auf dieser Saison auf zwei echte Receiver-Waffen.
Die werden erstmals richtig getestet. Also Cortland Sutton, der weiß bei Denver auch manchmal, wie man Bälle anfängt. Aber ja. Ich weiß nicht, haben die Patriots Receiver von Format? Ich sag jetzt mal nein, die können das alle besser als ich.
Hunter Henry, hallo, der hat in der ersten Halbzeit.
Ja, okay, also offensive Anspielstationen, der sah gegen uns super aus, aber Tight End, okay. Also ich rede jetzt nur von der Position.
Ja, natürlich.
Aber du hast recht. Das ist keiner, der blockt Hunter Henry, der ist in der Produktion anzusiedeln. Nein, aber wie gesagt, jetzt hast du eine Offensive, die natürlich wie eine Wundertüte daherkommt, weil du nicht weißt, wie wird ein Skylar Thompson halt eben seine Waffen einsetzen. Wie gesagt, immer auch ein gewisser Interpretationsspielraum fürs Laufspiel, für die Running Backs. Nichtsdestotrotz, bei Woolen siehst du halt aus meiner Sicht absolut, der ist fit in die Saison gegangen, was er letzte Saison eigentlich gar nicht war. Also eine geile Rookie-Saison gespielt, wo wir alle fast schon mega gehypt waren in jedem Spiel. Was kommt denn jetzt noch oben drauf? Und letztes Jahr das typisch zweite schwierige Jahr, aus dem er sich aber rausgearbeitet hat, zusammen mit dem Coaching-Staff. Also da, finde ich, siehst du halt, dass du mit in den Anführungsstrichen neuen Regime halt hier jemanden hast, der defensiv denkt und den wirklich auch zurück in die Spur gebracht hat. Bei Spoon brauchst du das nicht, der ist immer mit dem Finger in der Steckdose unterwegs. Also das werden schon wirklich spannende Matchups werden, wo du sagst, ja, das ist Elite auf beiden Seiten vom Ball.
Absolut, da kommt dann wieder das schöne Sprichwort oder die Kombination, ob dann Spoolen wieder zuschlägt. Wir würden es natürlich gerne sehen, Devin Witherspoon und Rick Woolen. Du hast das Thema Waffen angesprochen, also Waffen in Anführungsstrichen. Wir sind ja ein pazifistischer Podcast. Da hast du eben Devon A-Chain. Raheem Mostert fällt, glaube ich, aus, so wie ich das eben auf Twitter noch gelesen habe. Also ja. Dahinter wird dann Jeff Wilson noch als Running Back stehen. Deshalb werden die Dolphins auf jeden Fall auf A-Chain setzen. Der ist nicht nur eine Waffe im Rushing-Game, sondern auch im Receiving-Game.
Absolut, also den kannst du auf beide Arten einsetzen. Das ist halt immer, finde ich jetzt gerade in der Situation, wo ein Skylar Thompson ist, ein gefundenes Fressen, Stichwort Screens vielleicht auch, ja.
Ja, erinnere mich nicht dran, bitte.
Nein. Aber wir wissen ja, dass Laufverteidigung von uns kann schwierig werden. Vorteil, sage ich jetzt mal, ist, das ist dann sehr eindimensional, weil hinter Devin A-Chain, da kommt nicht mehr so viel, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt mega Angst vor haben, also insbesondere beim Laufspiel. Wie gesagt, offensive Waffen auf Receiver, da sieht's schon anders aus. Aber wie gesagt, A-Chain kann sowohl laufen als auch fangen. Wobei er mit beiden Stats, ich glaube, in Total Yards steht er bei insgesamt 300. Also ist jetzt auch nicht so, dass du plötzlich den Laden dicht machen musst und sagst, okay, wir verstecken uns jetzt mit Mann und Maus davor. Also ich glaube, da ist es halt von Vorteil, wenn du mit 2-0 reingehst, egal gegen wen, auch wenn es gegen zwei Bodensatzteams ist, das gibt dir halt Selbstvertrauen, definitiv. So, wenn du weißt, du spielst zu Hause, du bist Favorit gegen ein ersatzgeschwächtes Team, Klammer auf, ohne Tua, da ist dann plötzlich auch eine gewisse Erwartungshaltung da, ganz egal, gegen wen du vorher gewonnen hast.
Auf jeden Fall. Das haben die Spieler dann auch nach dem Spiel gegen die Patriots gesagt. Die Seahawks haben 185 Rushing jetzt zugelassen gegen Ramondre Stevenson und Antonio Gibson, über den vor dem Spiel auch keiner gesprochen hat und dann diesen 45-Yard-Run da abgerissen hat, obwohl Marfay ihn schon im Backfield gestoppt hatte eigentlich. Das war einer dieser Momente, wo ich meinen Fernseher angeschrien habe. Dass die dann auch sich da einstellen, und das hat man ja in der ersten Woche gesehen. Da hat man den Broncos auch ein gutes Rushing Game mit Jaleel McLaughlin und Levante David, wollte ich gerade sagen, Devonte Williams zugesprochen, und da hat die Seahawks Defense gar nichts zugelassen. Werden wir sehen. Was wir vielleicht auch sehen werden, ist der Pass Rush der Seahawks, weil da ist die O-Line der Dolphins auch nicht die fitteste. Sie haben ihren Starting Center abgegeben, der spielt jetzt bei den Seahawks. Überhaupt so ein Treffen alter Bekannter, ne? Jordan Brooks auf Seiten der Dolphins, erstmals wieder in Seattle. Connor Williams gegen sein Ex-Team als Center der Seahawks. Übrigens jetzt auch, hatte ich auch kurz vorher gesehen, die Seahawks rotieren ja immer ihre Captains jetzt durch, je nach Spiel auch. Und da ist tatsächlich diese Woche Connor Williams Kapitän zusammen mit Devin Witherspoon und Jason Myers. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Hinweis, ja, Williams als ehemaliger Dolphin, natürlich hat er die Connection, und Spoon dann die Führungskraft oder zur Führungskraft zu machen gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle, auch so ein Coaching-Fingerzeig. Und ich bin da gerade so ein bisschen weggekommen von der Dolphins O-Line. Die hat gegen die Bills auch nicht so super ausgesehen, und da könnte sich dann eine Chance für zwei junge Spieler des Seahawks ergeben, meine ich.
Falls du Boye Mafia ansprichst, ja, der könnte seine Statistik ein bisschen optimieren. Das wäre jetzt eine passende Gelegenheit dazu. Ja gut, 3-6, 8 Quarterback-Hits gegen die Pets hast du schon ermittelt, also das ist absolut korrekt. Das wäre ein Spiel, wo man sich auf gut Deutsch gesagt ein bisschen gesund stoßen kann. Weil du gerade gesagt hast, Connections Seahawks-Dolphins, ein Blick ins Practice-Squad der Dolphins lohnt sich auch, da ist ein gewisser D-Eskridge drin.
Ach du Schande, das wäre es ja wirklich, wenn ihr jetzt wir haben nicht über die Special Teams gesprochen, aber wenn ihr jetzt so DJ Dallas-mäßig auf einmal im Return Game gegen die Seahawks rasiert, dann schreie ich aber wirklich meinen Fernseher an, und dann bleibt es nicht nur beim Schreien, dann könnten auch Dinge fliegen.
Ja, das kann gefährlich werden. Also ich meine, das sind dann so, wo du einfach nur ausrufst, ausgerechnet.
Ja, genau.
Aber malen wir mal den Teufel nicht an die Wand.
Nein, wollen wir nicht. Einen Spieler, den wir vielleicht noch ansprechen sollten, du hattest die 3 Sacks gegen die Patriots angesprochen, da war auch ein Byron Murphy dabei, der seinen ersten Sack gelandet hat, der natürlich auch gerade in diesem Komplex Rushing Game der Dolphins auch eine Waffe oder ein Gegengift quasi gegen Devon Achane sein könnte, weil der eben auch ein guter Runstopper ist.
Ja, absolut. Also das sind Matchups, die auf jeden Fall für uns sprechen könnten. Du hast es absolut gerade richtig angesprochen. Wie gesagt, mit einer Dolphins O-Line, die nicht so wackelfest, sattelfest dahergekommen ist bis jetzt, sehe ich, wenn ich da so eins nach dem anderen so analysiere, eigentlich, da kommen wir vielleicht gleich auch zu unseren Tipps, doch der ein oder anderen Vorteil auf unserer Seite. Insbesondere, wenn man ja sagt, okay, wenn du mit einem fehlenden Tour eigentlich anders spielen solltest, und wir hatten ja das Laufspiel von unserem Gegner angesprochen, der zweitbeste Runner der Dolphins ist schon Tour mit 28 Yards, danach kommt nichts mehr. Danach kommt Jeff Wilson mit 26. Deswegen die Frage, wer setzt wen ein? Schwierig. Mir fällt jetzt kein Matchup ein, wo wir jetzt wirklich richtig, richtig schlecht aussehen würden. Also wo es ein richtiges Mismatch geben würde. Siehst du da eins, Jonas?
Nicht wirklich. Deshalb, du hast gerade unsere Tipps schon angesprochen, gehe ich eigentlich auch auf ein sehr, sehr scorearmes Spiel raus. Also ich will dem Ganzen jetzt nicht vorgreifen. Es wird natürlich super spannend zu sein. Also da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall DK Metcalf gegen Jalen Ramsey und dann die beiden jungen Corner der Seahawks gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle. Da können sie dann der Liga nochmal zeigen, wer sie sind, weil die Seahawks immer so ein bisschen unter dem Radar laufen, leider. Wenn man sich so die nationale Coverage in den USA anschaut, finde ich als Seahawks-Fan immer ein bisschen schade. Und gerade gegen die Dolphins, die vor der Saison sehr gehypt wurden, da mal ein Ausrufezeichen zu setzen, wäre eine gute Chance, die Seahawks mal so ein bisschen höher auf die Map zu setzen. Du hast die Tipps gerade angesprochen, dann hau mal raus. Was können wir denn deiner Meinung nach erwarten?
Wir haben uns gerade ja vorab schon informiert und gesagt, wann gab es denn mal das letzte entspannte Spiel, was wir aus Seahawks Sicht haben gucken dürfen. Mir fehlt dann erstmal keins ein. Jonas, du sagst, das letzte Jahr gegen die Giants, das war ein Fest, da hast du recht. Es wird auch heute, dann Sonntag, nicht so sein, dass es mega entspannt wird, einfach weil es die Seahawks sind. Aber vielleicht brauchen wir das ja auch eigentlich, um wach zu bleiben, so nach Mitternacht. Ich habe mir ein 24-16 ausgemalt. Die Dolphins machen einen Lauf-Touchdown. Das ist klar, der Rest ergibt sich dann aus Field Goal. Hoffentlich mal kein Safety, mal so zur Abwechslung gegen uns. Wäre auch schön in meinem Spiel. Aber ja. Könnte damit leben, Hauptsache wir starten mit 3-0, das wäre ein Träumchen. Und wenn du dir das vor der Saison ausgemalt hättest, ja, hätte ich so unterschrieben.
Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Also ich setze natürlich auch auf einen Seahawks-Sieg, aber so wie ich meine Seahawks über die letzten Jahre kennengelernt habe, unter den gegebenen Umständen, du hast auch den Backup-Quarterback angesprochen, und zwei gute Defenses, bin ich da etwas weniger optimistisch, was so das Scoring angeht. Also ich sage jetzt nicht 12-10, das auf keinen Fall. Ich denke schon, dass die Seahawks einen Touchdown machen, aber da bleibt es dann auch bei. Dagegen werden die Dolphins mit ihren Waffen, glaube ich, auf zwei Touchdowns kommen. Aber die Seahawks kommen immer noch so ein bisschen das Feld runter, dass es gerade noch mal so für Field Goals reicht. Und es wird wieder ein Tag für Jason Myers. Deshalb gehe ich am Ende von einem nagelkauenden 16-14 für die Seahawks aus. Ich hoffe, es tritt nicht so ein, aber ich traue dem Braten noch nicht, dem Braten des Backup-Quarterbacks gegen eine junge Seahawks-Defense. Da hat die Seahawks immer Probleme. Der defensive Gameplan von Mike McDonald nimmt langsam Formen an, aber wir haben es schon mehrfach gesagt, in Baltimore hat es auch erstmal so ein halbes Jahr gedauert, bis das Playbook dann weiter geöffnet wurde. Die lernen sich alle noch so ein bisschen kennen, aber am Ende hatten wir auch schon gesagt, zählt das Punktedifferenzial in der NFL eigentlich nicht, sondern nur, wie viele Siege und Niederlagen du da stehen hast. Und ich glaube an einen Seahawks-Sieg, auch wenn es eng wird.
Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, bei aller berechtigten Kritik vielleicht auch am Defensivverhalten letzte Woche, es ist halt eben erst Woche 2 von einem Rookie-Head-Coach. Also wenn wir jetzt bei Woche 15 gewesen wären und wir hätten immer noch diese Probleme, glaube ich, dann würden wir mit anderen Augen auf die Leistung der Defensive blicken. Aber du hast ja zu Recht gesagt, es dauert, bis Adjustments oder Ideen von einem Trainer umgesetzt sind und bis alle wirklich auch verstanden haben, hey, das, was wir in der Vorbereitung eingeübt haben, bis wir das trainiert haben, macht das alles auch so Sinn? Funktioniert das alles so, wie der neue Chef das gerne hätte? Das braucht einfach Zeit. Von daher spielt uns sicherlich auch in die Karten, dass wir zwei Gegner hatten, die man durchaus auch schlagen konnte. Wenn sie es jetzt auch beweisen, wie gesagt, auch gegen ein Team ohne QB1, aber immerhin gegen einen Receiver-Core, was elitär ist. Ich glaube, das gibt dann wirklich auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben und das, wie gesagt, würde allen gut tun.
Absolut. Also wenn ich da ein bisschen abschweifen darf, du hast gerade nochmal den Coaching-Staff angesprochen und ich muss da nochmal einmal ein Loblied singen. Ich hatte Anfang der Woche, diese Tradition wird ja fortgesetzt. Pete Carroll hat ja montags immer ein großes Interview im Radio, im Sportsradio in Seattle gegeben, die Pete Carroll Show. Und es gibt tatsächlich auch dieses Jahr die Mike McDonald Show, wo McDonald dann nach jedem Spiel wirklich lange, fast eine halbe Stunde Frage und Antwort oder Antwort steht, den Fragen unter anderem von Ex-Quarterback Brock Hewitt. Und dieses Interview, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Es ist zwar auf Englisch, aber da kommt McDonald so sympathisch rüber. Also Carroll war auch auf seine ganz eigene Art auf jeden Fall sympathisch, ein super Motivator. Aber McDonald ist wirklich ich will nicht sagen, da habe ich mich so ein bisschen in ihn verliebt, aber dieses Interview finde ich einfach so super, wie offen er, anders als Carroll, der ja teilweise sehr, sehr verschlossen war, wie offen er so über seine Vorgehensweise nach so einem Spiel spricht, dass er zum Beispiel so aufgeregt ist, dass er sich gar nicht den Gamefilm irgendwie auf einem 6-Stunden-Flug von der Ostküste zurück nach Seattle angucken kann und dann dadurch den Flieger geht und sich irgendwie mit seinen Spielern unterhält. Auf der anderen Seite hast du Ryan Grubb, auch extrem sympathisch, sehr so ein bisschen kauzig auf seine Art und Weise, der dann jetzt im Interview sagt, ja klar, ich habe mir das von vorne bis hinten habe ich mir das angeguckt. Also macht mir Riesenspaß. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus?
Ach, ich finde es wirklich auch sympathisch, wie du gesagt hast. Was die Rollenverteilung anbetrifft, so habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, McDonald ist klar aufgrund von seinem Alter ein bisschen der Players-Coach, der sich super auch identifizieren kann mit seinen Spielern. Was du halt zum Ende der Carroll-Era gemerkt hast, was dann vielleicht nicht immer ganz so war, bei Grubb wirkt es immer so, als würde da jemand auch kommen mit einem gewissen gesetzterem Alter, klar, aber auch mit ein bisschen Abstand und eher so die Respektsperson. Also meine ich gar nicht abwertend, egal in welche Richtung, sondern ich glaube, die Aufteilung passt auch. Weil wenn du Typen hast, die beide auch alle zugleich sind oder zugleich wirken gegenüber der Mannschaft, ist halt auch nicht gut. Von daher glaube ich, die Mischung macht's und im Moment stimmt's. Also auch hier wieder, wer gewinnt, hat recht, hat, glaube ich, der große Otto R. aus B. gesagt.
Ach du Schande, ja, das ist jetzt so ein Trainer, auf den brauchen wir jetzt nicht zu sprechen.
Ja, aber von der Sache stimmt's ja.
Auf jeden Fall. Aber nochmal, ich denke, da sind wir nicht alleine, dass wir die Begeisterung für den neuen Coaching-Staff, zu dem man auch Adam Dirty zählen muss, der erste Europäer, der Koordinator in der NFL ist. Ich weiß gar nicht, wer es die Woche war. Da gab es auch ein Interview mit einem Spieler. Ich glaube, Rayshon Jenkins war das, genau, der auch neu in Seattle ist. Der wurde dann da so drauf angesprochen. Wie ist denn das so mit dem Coaching? Du hast einen Defensive Coordinator, du hast aber auch einen Defense Head Coach, der die Plays ansagt. Wie ist denn das so? Und da sagt er auch, dass McDonald mehr so, wie man das so wahrgenommen hat, mehr so der nerdige, technische Typ ist, der sehr viel Wert auf Technik legt und Dirty eben der Motivator, der dann da nochmal so das Mindset setzt, die Willensleistung dann gegen eine Offense zu bestehen, und ich glaube, diese Kombination funktioniert einfach sehr gut im Moment.
Ja, scheint vieles zu fruchten, scheint auch die Chemie im Team zu stimmen, die Stimmung scheint gut zu sein, und ja, wie gesagt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, in einer Saison ist alles gut oder ist alles schlecht, weil ich glaube, das ist durchaus ja auch ein Projekt, was auf einen längeren Zeitraum angelegt ist, und je früher du Erfolg hast, umso besser und je leichter geht sowas auch eben von der Hand.
Definitiv. Wir schauen aber nochmal in die Zukunft, und zwar im Two-Minute Warning, und was wir da zu bieten haben, das sagen wir euch gleich.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, da gibt es einen Podcast-Shoutout oder mehrere Shoutouts. Zum einen mal an unseren, wie immer, wenn ich dabei bin, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, weil die beiden Jungs echt einen super Job machen, an unseren Schwester-Podcast von den UK Seahawkers 12 Talk. Da gab es jetzt eine sehr interessante Episode, wer so ein bisschen auch im Englischen nochmal so tief in diese Trainer-Mentalität reinsteigen will. Da spricht der Josh, der Rugby-Trainer in England war, so ein bisschen Coaches-Talk mit Bryce Coutts vom Hawkzone Rundown-Podcast aus Kanada, der seinerseits Football-Trainer war. die da mal so ein bisschen ihre gegenseitigen Ansätze, was so Tackling und so angeht, besprechen. Sehr interessant. Wer es dann lieber etwas deutsch mag, den kann ich auch darauf verweisen. Ich habe mir diese Woche tatsächlich so ein bisschen in den Mund fusselig geredet. Am Montag haben wir die Recap gemacht mit Max und Henry. Am Dienstag war ich dann zu Gast bei Dolphin Superfan Hendrik im Enjoy Football Podcast und habe da nochmal so ein bisschen aus Seahawks Sicht gesprochen. Da war eben auch das Thema Tour ein großer Aspekt natürlich. Und der geschätzte Kollege Dominik, neu bei uns im German Seahawkers Team in der Redaktion dieses Jahr, hat sein Podcast-Debüt beim Dolphins Drive Podcast gegeben. Gestern die Folge müsste auch schon draußen sein, da wo es Podcasts gibt, Apple Podcasts, Spotify. Hört gerne rein, wir sind da vertreten und geben da unsere Meinung zum Besten. Und ja, ihre Meinung zum Besten geben oder ihre Leistung zum Besten geben, werden auch die Seahawks am Sonntag. Sag uns doch mal, wann genau und wo genau.
Es geht los um 22.05 Uhr deutscher Zeit.
Juhu, wieder die Nacht um die Ohren schlagen.
Aber 20 Minuten früher immerhin, hey, aber dafür dann kein RTL-Spiel, sondern nur auf dem The Zone Game Pass zu sehen. Da muss man dann ein bisschen leiden, was die freie Empfangbarkeit betrifft. Aber ja, gut, die Nacht um die Ohren hauen ist gut, aber immer noch besser wie Thursday Night oder Monday Night.
Ja, das kommt erwartet uns im Oktober, ne? Hattest du ja es gesehen? Ich glaube in Woche jetzt schon?
Detroit, oder?
Ja, genau, das nächste Spiel, da geht's schon los. Woche 4, direkt das sind Monday Night, ne?
Ja.
Wenn mich nicht alles täuscht, genau, da geht's los, Monday Night Game. Dann in Woche 5 gegen die Giants wieder zu Hause um 22 Uhr, gewohnte Uhrzeit. Und danach gegen die Niners, Thursday Night, da kann man dann ein langes Wochenende draus machen. Aber da hast du jetzt den Teufel mit den Primetime-Games doch tatsächlich noch an die Wand gemalt.
Ja gut, muss halt zu gewissen Zeiten mal leiden. Aber vielleicht lohnt es sich ja dann endlich mal gegen die Niners aufzustehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das wird mich jetzt wieder in den Allerwertesten beißen, aber die sehen relativ schlagbar aus, aber das hat, glaube ich, gegen die Seahawks nicht zu sagen. Wobei so dieses Matchup Kyle Shanahan gegen Mike McDonald, da bin ich auch mal drauf gespannt. Gegen Pete Carroll hatten sowohl Kyle Shanahan als auch Sean McVay eigentlich immer so die Nummer und konnten dagegen was ganz gut was machen, wie es bei McDonald's, jetzt sage ich schon wieder McDonald's. Wie es bei McDonald aussieht, werden wir dann sehen. Wir werden uns apropos sehen zur Recap nach dem Spiel am Dienstag oder Mittwoch, nee, Quatsch, Dienstag oder Montag, so rum, relativ nah nach dem Spiel. Und da werden dann die Kollegen drauf schauen, was die Seahawks denn so gegen die Dolphins gemacht haben. Wir sind auch gespannt und verabschieden uns jetzt nach fast 50 Minuten, lange Preview, denke ich mal, mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.